übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtenfolge übers Leben. Den darf ich, Anke, heute moderieren mit meiner Kollegin Nicole.
Hallo.
Und wir begrüßen in unserer Reihe Heiko Marquardsen. Und das dürfen wir sagen an dieser Stelle, ein liebgewordenes Gesicht in all den Herausforderungen, die unsere Arbeit im Fluggebiet so mit sich bringt.
Hallo.
Zwischenzeitlich ist Heiko nicht mehr in der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern schon einige Zeit in Remagen, leitender Pastor. War das die richtige Bezeichnung?
Leitend ist völlig richtig. Manchmal leidend, aber in der Regel leidend.
Schön. Und wie sonst zwischenzeitlich gewohnt, wollen wir auch heute mit einer kurzen Reorientierung in unsere Geschichtenfolge starten. Das heißt, herzliche Einladung, sich einmal im Raum umzuschauen und sich eine Farbe auszuwählen und zu schauen, wie oft begegnet mir die wieder, wenn ich mit dem Blick durch den Raum gehe. Tief ein- und auszuatmen. Und wir checken auch immer einmal kurz in den Außenkontakt. Heiko sitzt auf so einem wunderbaren Gartenstuhl mit uns. Wenn du jetzt deine Unterarme und deine Handflächen beobachtest, die auf den Armlehnen liegen, fällt dir was auf? Nimmst du auf der linken oder der rechten Seite den Stuhl irgendwie intensiver war?
Nee.
Nee, das ist gut.
Die Frage ist, sollte ich das?
Na, das ist die Frage, wo du den Außenkontakt am besten wahrnimmst gerade.
Okay.
Kann auch außerhalb von Unterarmen und Handflächen passieren.
Das ist nicht mein großes Talent.
Das ist nicht dein großes Talent.
Jetzt gut, ich fühle mich hier gut zu Hause.
Und das ist doch wichtig, gut in hier und jetzt zu sein. Wir haben dich eingeladen, eine Geschichte mit uns zu teilen. Und du hast zugesagt. Welche Geschichte hast du uns denn mitgebracht heute?
Oh, ich habe gedacht, ich bringe die Geschichte mit, die mir im Alltagsgeschäft hin und wieder begegnet, wenn ich als Mann kurz vor den 38 und Priester Leuten begegne, die mich angucken und fragen, wie wird so jemand wie Sie eigentlich Pastor?
Das ist eine gute Frage. Wie wird denn jemand Pastor?
Möchtest du jetzt die ganze Geschichte oder möchtest du jetzt erstmal den organisatorischen Rahmen drumherum haben?
Was liegt oben auf?
Ich fange mit dem organisatorischen drumherum an, da können wir danach eigentlich den ganzen anderen, den wesentlichen Teil miteinander nochmal angucken. Also Pfarrer wird man, indem man Theologie studiert, 10 Semester. Mhm. Und indem man nach dem Studium noch in verschiedenen Pfarreien dieses Bistums sich ein wenig damit beschäftigt, nicht nur die theoretischen Erfahrungen zu machen, was so Thomas von Aquin über die Eucharistielehre gesagt hat oder wie man Thomas von Aquin.
Ah.
Okay. So Rechercheauftrag für dich vielleicht. Und indem man dann nochmal rausfindet, wie man praktisch Religionsunterricht hält, also so Sachen gehören dazu. Und dann halt in der Pfarrei ein wenig die harte Realität des pastoralen Alltags schnuppern darf und dann lernt, dass das, was man im Theologiestudium gelernt hat, irgendwie auch mit den Menschen sowas zu tun haben muss. Das ist so der Rahmen.
Was sind denn Fächer in so einem Theologiestudium?
Gehört habe ich Philosophie, Dogmatik, Kirchenrecht, Einleitung ins Alte Testament, Einleitung ins Neue Testament, Auslegung des Neuen Testaments, Auslegung des Alten Testaments, Religionspädagogik, Fundamentaltheologie. Sprachen habe ich gelernt.
Waren da auch Sprachen dabei, die man tatsächlich im Urlaub nutzen kann?
Ich weiß nicht, ob du mit Latein heute viel weiter kommst, aber du kannst dir mit Latein zumindest mal die Pizzakarte ein bisschen erschließen mental.
Und na, man frotzelt ja immer über Latein als die tote Sprache, aber
Ich finde,
das ist eine gute Grundlage für andere Fragen.
Witzigerweise habe ich damals für meine Diplomarbeit, die auch ein Stück, jetzt so ein bisschen Teaser auf die Geschichte, was mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, Bibelkommentare gelesen in Fremdsprachen, die ich eigentlich nicht spreche. Also ich habe italienische Kommentare gelesen, und auch im Spanischen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich konnte mir mit dem Latein zumindest mal da an der Stelle ein bisschen weiterhelfen. Das hat mir dahingehend was gebracht.
Und um das für unsere Zuhörenden zu erschließen, ich gehe davon aus, du sprichst nicht von einem Instagram-Kommentar?
Nee, Bibelkommentar zu Bibeltextstellen. Das sind dann so Seitenlängen 100 bis 150 Seiten. Ist dann aber mehr so eine Übersetzung. Wir gucken mal, was wir verstanden haben und versuchen es dann nochmal mit anderen Übersetzungen, deren Sprache ich verstehe, quer zu lesen.
Okay. So viel zum theoretischen Teil.
Genau.
Hat es also begonnen, Theologie zu studieren?
Ja, also das ist jetzt so eine Kombination aus der Geschichte, die ich erzählen wollte und dem harten Alltag eines Theologiestudenten, der Priester werden möchte.
Mhm.
Eigentlich wollte ich nie Theologie studieren. Also mein Ausgangspunkt in der Schule war, ich wollte eigentlich Lehrer für Physik und Geschichte werden. Das war so mein,
okay.
Das war eigentlich so mein Hauptziel, weil Geschichte, da hatte ich Bock drauf. Ich hatte Geschichte-Leistungskurs und hatte eigentlich immer schon Spaß an Geschichte. Das habe ich immer noch.
Was die Zuhörenden jetzt nicht sehen, wenn ich gerade unterbrechen darf, die Kollegin signalisiert, entweder ich auch oder ich auf keinen Fall. Doch, ich auf.
Ja, du warst jetzt im Team Physik damit?
Nee. Ganz im Gegenteil.
Ich hatte dann neben Geschichte ja noch alle anderen Naturwissenschaften. Ich hatte Chemieleistungskurs, Matheleistungskurs und habe dann noch wahnwitzigerweise Physik und Bio gemacht und war eigentlich von Physik immer total begeistert, weil es ist berechenbar, es ist was, womit man sich gedanklich beschäftigen kann. Hab dann gedacht, ja, Physik und Geschichte als Lehrer klingt cool, ging aber in Trier nicht und ich wollte mit 18 dann nicht so von zu Hause wegziehen. Dafür war ich mit 18 irgendwie noch nicht so reif, hatte ich so das Gefühl. Und war auch zu geizig, um in Frankfurt oder so teuer Geld für Studiengebühren und Wohnung auszugeben. Da habe dann kurz entschlossen gedacht, ich bin ja Messdiener, da kann man ja auch Theologie studieren. Und dann war so der Gedanke, ich werde doch dann Lehrer für Geschichte und Religion.
Mhm.
Das schien mir dann so passend. Und habe dann angefangen, im Wintersemester, das müsste 2006, 2007 gewesen sein, mit den beiden Fächern das auf Lehramt zu studieren und fand Theologie ziemlich cool, das hat ziemlich viel Spaß gemacht und hatte dann so fundamentale Lebenskrise, ähnliche Erlebnisse in Vorlesungen in Geschichte, die mich teilweise so immer noch daran erinnern, dass das furchtbar war. Es saß bei irgendjemand in einem Proseminar, das war so stocklangweilig, dass ich mir dachte, oh Gott, hol mich doch jemand weg, weil ich tatsächlich jeden Montagmorgen zwischen 8 und 10 da gesessen habe, wie Anke die Augen immer mal zugemacht habe und gedacht habe, Gott, wenn ich jetzt hier einschlafe in der zweiten Reihe, in diesem kleinen Saal, wird es schlimm. Und ich hatte noch eine Vorlesung über byzantinische Geschichte, über irgendwas da in diesem Zeitraum, das war also ein furchtbar kleiner Hörsaal. Ich habe in den ersten zwei Vorlesungen nie einen Platz bekommen, saß immer auf dem Boden, mit 15 anderen Leuten, die hinten in der Ecke auf dem Boden saßen, weil alles so voll war. Und die Frau hat die ersten beiden Vorlesungen nur angefangen zu erzählen. Basileus war der Vater von Basileus. Basileus war der Vater von Basileus. Der war der Vater von Basileus. Und ich dachte mir, Gott, das überlebe ich kein ganzes Semester vor Langeweile. Und habe mir dann gedacht, oh, das, was ich mir eigentlich mit Geschichte versprochen habe, habe ich gar keinen Bock drauf. Und habe dann irgendwie gedacht, ja, das Theologiestudium ist eigentlich ganz cool und habe dann in so einer Nacht- und Nebelaktion mich dazu entschieden, auf Diplom-Theologie zu wechseln, mit der Perspektive Pastoralreferent zu werden, also schon irgendwo einen kirchlichen Beruf zu machen, aber eben nicht Priester, weil Priester werden wollte ich nicht. Ich habe jetzt nicht so die großen Aktien drin, weil Lebensform und also gar nicht so meins.
Und jetzt sagst du Nacht- und Nebelaktion? Hat den Prozess irgendwer begleitet oder hast du das für dich?
Ich habe das, du kennst mich jetzt ein bisschen länger, ich neige zu Bauchentscheidungen. Das war auch so eine Bauchentscheidung, weil ich dachte, das macht eigentlich Bock. Ich setze ganz gerne auch manchmal Sachen so irgendwie alles auf eine Karte. Bin damit in der Regel gut gefahren bis jetzt. Hab dann mich dazu entschieden, das so zu machen, einfach aus dem Bauch heraus, weil ich dachte, so aus deinem Eindruck, was du so erlebst, die Vorlesungen und alles, was ich so in Theologie gemacht habe, das fand ich einfach irgendwie spannend. Das hat mich irgendwie auch inhaltlich berührt und auch menschlich immer so zwischendurch mal ins Nachdenken gebracht. Da ich dachte, das klingt ganz cool, das macht ganz viel Spaß und in der Seelsorge arbeiten könnte ja auch was sein, machst du mal.
Mhm.
Und so parallel dazu sind bei uns waren das immer im Studium immer so, dass meine Vorlesungen sich im Lehramt mit Priesteramtskandidatenvorlesungen aus dem Hauptstudium irgendwo geschnitten haben. Das heißt, so die Jungs aus dem Priesterseminar habe ich immer mal irgendwo gesehen. Und da gab es immer so das Kundengespräch wie der Malteser Hilfsdienst, der durchaus auch daran interessiert ist, Menschen dazu zu bewegen, sich zu engagieren. Ist der Seminarist an sich auch dazu geneigt, Leute zu bequatschen, vor allen Dingen männlich, offenbar nicht verpartnert. Möchtest du nicht ins Priesterseminar eintreten? Nein, ganz sicher nicht.
Ist das dann da auch der direkte Weg in den Himmel?
Ich weiß nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Okay.
Da habe ich mich immer standhaft gegen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, nee, lass mal. Das habe ich so gar nicht so, war so gar nichts für mich. Auch so, auch auf dem Kontext. Also ich hatte da zu der Zeit keine Freundin, aber davor schon, und das war für mich eigentlich gar keine Frage. Hab dann irgendwie, zu uns gehörte dann dazu ein paar im Studium zum Pastoralreferenten, dass man studienbegleitend so verschiedene Angebote wahrnimmt im Sinne von einer geistlichen Begleitung, sprich jemand, der auf den geistlichen Teil des Lebens guckt und so ein bisschen sortiert. Wo stehst du da gerade in deinem Glauben? Wie kommst du da weiter? Hast du irgendwelche Fragen? Also der da dich spirituell begleitet. Und du machst halt auch so Kurse im Sinne von Gesprächsführungskurse, um mit Leuten vernünftig Gespräche zu führen. Man lernt so Methodik. Machst auch ein Praktikum im Krankenhaus, also so ein Gesprächsführungskurs mit Krankenhauskontext. Das nennt sich klinische Seelsorgeausbildung an der Stelle. Das war so eins der Fundamentalerlebnisse, die mich da drin bestärkt haben, dass ich in der Seelsorge ziemlich gut unterwegs bin, weil ich dann eines Tages halt im Krankenhaus war und sollte in so ein Zimmer zu so einer Frau mit Krankenhauskeim, also jetzt aus eurem Kontext so voll vermummt und mit Handschuhen, und die saß dann in so einem völlig abgedunkelten Zimmer und hat da auf dem Bett gesessen, so wie so leicht depressiv, und ich habe keine Freude und so, und ich habe mit der irgendwie eine Stunde geredet, und wir hatten irgendwie nach einer halben Stunde irgendwo eine Basis, wo man drüber sprechen konnte, und war beim zweiten Mal da, und da hat sie beim zweiten Mal angefangen zu lachen und war am Lächeln und war fröhlich, wo ich dachte, wenn das jetzt an dir gelegen hat, scheint das irgendwie gut gelaufen zu sein beim letzten Mal, und das hat mich so in den Seelsorgebereich zumindest mal gestärkt, das zu machen. Und ja, aber so das Thema Priesterseminar war auch da jetzt nie so ein Ding, wo ich sage, ja, also die Frage ist immer mal irgendwo aufgetaucht, ob oder ob nicht, aber ich habe relativ standhaft so 6 Semester meines Lebens mich dagegen gewehrt und gesperrt und gedacht, nee, auf gar keinen Fall.
Und was ist dann passiert?
Ja, im Zuge einer dieser geistlichen Begleitungsrunden bei meinem damaligen geistlichen Begleiter gab es so eine Aufgabe, würde ich das mal nennen. Ich weiß, es ist ein Audiomedium und Gänsefüßchen im Audiomedium sind jetzt nicht so klar. Gab es so die Aufgabe, ich sollte mir meine Lieblingsbibelfigur raussuchen. Genau so habe ich auch geguckt, wie Nicole gerade guckt. Habe mir gedacht, okay, Bibel hat viele Figuren, Bibel hat viele Seiten. Da ich zu Systematik an der Stelle neige, habe ich mal angefangen aufzuschreiben, wen kennst du denn alles?
Ja.
Bei Jesus habe ich mir gedacht, ja, vielleicht sollte man nicht direkt damit anfangen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und habe dann irgendwie Petrus aufgeschrieben. Das war so das Erste. Und habe dann weitergeschrieben und habe dann irgendwann gedacht, ja, du musst ja irgendwie damit anfangen. Und ich dachte, ja gut, fängst du bei dem an, den du dir als Erstes aufgeschrieben hast, und mir Petrus angeguckt und dann halt so die entsprechenden Bibelstellen, die dazugehörten. Manche kannte ich, war mir irgendwie ein Begriff. Und eine, die mir relativ am Anfang über die Füße gestolpert, die habe ich so damals nicht gekannt. Das ist die Geschichte von Petrus, der auf dem See Jesus entgegengeht. Also es ist so eine Geschichte mit, die Jünger sind im Boot, Jesus ist nicht dabei und es ist Sturm, windig, und plötzlich taucht auf dem See gehend Jesus auf. Und Petrus sagt, um rauszufinden, ob das Jesus ist, wenn du es bist, befiehl, dass ich zu dir komme. Jesus sagt halt, komm, und Petrus kann dann witzigerweise übers Wasser trotz Sturm gehen, solange er auf Jesus guckt, und als er feststellt, Moment, hier ist gerade Sturm, ich stehe auf dem Wasser und es ist windig, und dann so seine Umgebung wahrnimmt, fängt er an zu sinken. Also sobald er den Blick von Jesus wegnimmt, fängt das mit dem Sinken an. Die Geschichte fand ich dahingehend interessant, weil das auch irgendwo viel mit Glauben zu tun hat, aber mich hat so diese Frage nach dem Kommen die ganze Zeit beschäftigt. Also wohin soll ich denn kommen? Es ist irgendwo so sich sehr stark so in mir verfestigt, dieses Gefühl, hey, Moment mal, solange ich auf Jesus gucke, kann ich alles auch über Wasser gehen quasi und habe irgendwie sehr viel Kraft und fand das Gefühl halt irgendwo, das ist schwierig zu beschreiben, irgendwo sehr, sehr stark in mir drin, so dieses Gefühl von, ja, ich soll eigentlich, glaube ich, aus meinem Leben mehr machen, als nur im Boot sitzen und andere das tun, überlassen. Und ich muss eigentlich irgendwo hin und soll irgendwo hinkommen und das muss irgendwas mit Jesus zu tun haben. Ich habe für mich halt gemerkt, vielleicht ist das Pastoralreferenten-Dasein für mich irgendwie nur der sichere Weg in dem Boot, wo mir nichts passieren kann, aber verpasse eigentlich mein eigentliches Lebensziel und meine eigentliche Aufgabe, Berufung, wie auch immer. Dann irgendwo gemerkt, okay, dieser Gedanke mit dem Priesterseminar, das ist ja immer irgendwo mal aufgetaucht. Also entweder selbst wurde es nachgefragt oder du hast oft dran gedacht, ist immer mal abgelehnt, aber in den letzten wurde es eigentlich immer eher so ein zögerlicher werdend, dass ich gedacht habe, vielleicht ist das eigentlich das, was du machen sollst. Und habe dann irgendwie weiter drüber nachgedacht und gemerkt, okay, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr spüre ich, dieses Kommen wird da immer stärker. Also das scheint so dein Weg zu sein, den du gehen sollst. Und dann irgendwann gedacht, okay, darüber machst du dir mal am Ende deines Studiums Gedanken. Ja, war aber nicht so. So, dass ich dann irgendwann so dieses Gefühl von, da wirbt jemand um dich, da kämpft jemand um dich, da fragt ständig jemand danach, du sollst kommen, du musst kommen, ich brauche dich. Also das wird immer irgendwie stärker. Es hat so ein bisschen was von jemand, der aktiv darum wirbt, dass du das machst. Also dieses um dich kämpfen und nach dir fragen, wurde irgendwie für mich innerlich so stark, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, eigentlich kann ich gar nicht bis zum Ende des Studiums machen. Ich will das jetzt doch versuchen, machen und tun. Habe mich dann im 8. Semester dazu entschieden, ins Priesterseminar einzutreten. Auch so aus so einer Bauchgefühlentscheidung raus. Bin Anfang Oktober dahin und habe gefragt, beziehungsweise habe mich angekündigt und hatte dann 3 Gespräche mit den Verantwortlichen. War, glaube ich, also so kurz vor dem 3. Oktober da und war schon zu Semesterstart 2 Wochen später schon eingetreten.
Okay.
Das ging dann irgendwie alles ziemlich schnell.
Und deine Vorbehalte, von denen du am Anfang gesprochen hast?
Die wurden dann irgendwie für mich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das Entscheidende so für mich ist. Also ich weiß nicht, woher diese Mutlosigkeit an der Stelle kam, aber so dieses Gefühl da, also was ich jetzt rückblickend momentan dann halt auch merke, dieses Gefühl da auf dem richtigen Weg zu sein und das zu machen, was ich mache, als so sinnerfüllend und so kostbar für mich erlebt, das lässt alles andere, was da so an Abers eventuell damals da waren, irgendwie sehr klein wirken. Und habe das dann, dieses Thema mit diesem Seewandel, dann habe tatsächlich in der Diplomarbeit verarbeitet, weil das halt ein Teil meiner Diplomarbeit gewesen ist. Und habe mich dann halt intensiv mit Petrus in meiner Diplomarbeit beschäftigt und habe für mich festgestellt, aha, das ist eigentlich eigentlich genau darum geht's bei diesem Petrus, dass das eine sehr menschlich geschriebene Person ist, wo man sich als Mensch, als selbst wiederfinden darf, mit den Guten wie auch mit den Schlechten sei. Und dann bin ich im Priesterseminar gelandet und dann eigentlich relativ schnurstracks meinen Weg weitergegangen.
Für diejenigen, die wenig Berührungspunkte mit Kirche vielleicht haben und uns im Podcast folgen, was stellt man sich denn unterm Priesterseminar vor? Sind das zusätzliche Seminare? Lebt man da tatsächlich gemeinschaftlich?
Also die Geschichte ist halt bei uns mittlerweile sehr stark im Wandel durch die Situation, wie sie halt einfach ist. Dadurch, dass wir weniger, was man hier immer hört, priestermangelmäßig Personalmangel haben. Also zu meiner Zeit war das so, ich bin eingetreten und habe mit Pi mal Daumen 30 jungen Erwachsenen im Alter von Anfang 20 bis, die Älteren waren 35, 38 in einem Haus gewohnt, in Wohngruppen. Jeder hatte so sein Zimmer, was ungefähr so groß ist wie dieser Container, in dem wir gerade aufnehmen. Da ist ein Kleiderschrank drin, da ist ein Bücherregal mit drin, da ist eine Waschzelle zum Händewaschen und Zähneputzen mit drin und ein Bett und ein Schreibtisch. Also quasi so ein bisschen klösterlich. Dann gibt es man hat so einen Flur, da teilt man sich einen Gruppenraum und eine Dusche mit ungefähr 6 Personen. und man hat 3 Flure davon gehabt. Also Mittagessen war immer zusammen, Frühstück war immer zusammen, und feiert Messen zusammen, Stundengebet zusammen. Abendessen war freiwillig, wenn man das zusammen machen möchte. Mittagessen verpflichtend, immer zur selben Uhrzeit. Wenn man nicht da war, gab es meistens irgendwie Ärger. Und es gibt dann die Hausleitung, die darauf achtet, dass alle sich gut verhalten. Sprich, so verhalten, dass man in der Gemeinschaft leben kann. Also es hat so ein bisschen was Klösterliches. Es ist ehrlich gesagt nicht meine Form gewesen. Ich fand dieses, das hat also für mich aus dem eigenen Erleben immer so einen gewissen Sozialdruck gehabt. So dieses beobachtet werden, und je weniger Leute das sind, desto mehr fällt man halt dann auf. Ich weiß noch, als ich irgendwann mal eine Ansage bekommen habe, weil ich in Flipflops und kurzer Hose zum Mittagessen gegangen bin und hatte dann kurze Hose und Flipflop-Verbot zum Mittagessen. Es ist manchmal ein bisschen albern. Es ist auch manchmal ein bisschen anachronistisch, und ich habe für mich halt gemerkt, ich bin ein wenig, wie man mich ja so in manchen Punkten ja so kennt, ein wenig eckig und nicht so konform, was Normen betrifft an manchen Stellen. Ich glaube, wenn ich nicht die minimale Anzahl an Jahren da gewesen wäre, weiß ich auch nicht, wie lange ich das durchgehalten hätte da. Einfach weil das dieses Gemeinschaftsleben so in der Form mir eher den Alltag manchmal schwieriger gemacht hat, weil man das Leben auch mit Leuten teilt, die einen platt gesagt auf den Keks gehen und die man dann schon irgendwie eine ganze Woche ertragen muss. Man hat auch irgendwie freie Wochenenden dann so, fährt aber nicht jedes Wochenende nach Hause, sondern immer nur zu gesetzten freien Wochenenden. Sodass man dann quasi die Leute von Montag bis Sonntag 24 Stunden um die Uhr hat. Gab einen freien Tag die Woche, das war bei uns immer der Freitag. Das ist dann der kommunitätsfreie Tag. Das hat aber manchmal nicht gereicht, um die Leuten, die einem auf den Keks gehen, irgendwie was zu Weg zu gehen.
Gut, aber das spricht ja für Leben, wie Leben überall anders auch stattfindet, ne? Also ob man jetzt Kolleginnen und Kollegen 8 Tage im Büro sieht, die Familiensysteme zu Hause immer super duper wertschätzt oder auch sonst im Schichtbetrieb, wenn wir an 24-Stunden-Schichten denken, das eine oder andere Mal auch den Kollegen lieber nur von hinten sehen würde. Das spricht ja im Grunde für Leben, wie es stattfindet.
Wobei man muss ja dazu sagen, man sieht die dann ja den ganzen Tag quasi morgens, also die Messe war morgens immer so, dass wir zur Uni konnten. Also erste Vorlesung ist 8 gewesen, also meistens 7. Dann noch Frühstück im Anschluss, also siehst du quasi von morgens dieselben Pappnasen von morgens 7 bis abends, sobald du ins Bett gehst, teilweise. Und wenn, je nachdem, wen du da so hast, und wenn du die gar nicht leiden kannst, ist das, also, den kannst du dann halt auch schwer aus dem Weg gehen.
Also gut, aber ist ja gute Probe, ne?
Ja.
Spricht dafür, dass das resilienzsteigerndes Setting war.
Ja, wie gesagt, ich hätte das nicht länger als diese 2 Jahre aushalten.
2 Jahre, okay.
Also das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich halt später eingetreten bin. Mhm. Sonst bleibst du halt die vollen 5 Jahre Studium da zusammen.
Und dann ist Priesterseminar zu Ende und Studium ist zu Ende, und dann geht es darum,
die Praxis,
Theorie in Praxis zu transferieren oder in Praxis festzustellen, was nett gewesen wäre, in der Theorie vielleicht lernen zu dürfen, wie das in so vielen anderen Berufsfeldern auch ist. Ich weiß nicht, Nicole, wie es dir geht rückblickend mit Blick auf dein Studium in der sozialen Arbeit. Ich habe mir rückblickend auf mein Studium auch manches Mal gewünscht, es wäre ein bisschen praktischer gewesen.
Ich habe währenddessen schon die ganze Zeit gearbeitet. Demnach konnte ich mit sehr viel Praxisbezug studieren. Das war sehr hilfreich.
Gut, das ist bei uns ja so eigentlich nicht Ding drin. Du hast ja zwar Praktika auch während dem Studium, aber bei uns ist das Theologiestudium eigentlich ein Studium, was letztlich doch mehr auf eine wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet. Und eigentlich, wie der Pater von Bergen im Seminar immer gesagt hat, das Theologiestudium signalisiert nur, dass sie das Wissen sich angeeignet haben.
Und wenn du jetzt auf deine Praxis schaust, hier und heute als Seelsorger, nicht mehr an der A, sondern am Rhein, was sind die Punkte, wo du sagst, also gibt es einzelne Themen, wo du sagst, und genau das ist der Grund, dass ich merke, meine Entscheidung, diesen Weg zu gehen und, ich sag mal, an der Stelle Petrus zu folgen im Grunde. Da macht es das für mich besonders greifbar und erfüllt.
Gut, man muss jetzt für mich halt immer noch mal so ein Stück das differenzieren, was ich hier, bis ich nach Remagen gegangen bin, erlebt habe und jetzt nochmal die Riemen, meine Remagener Zeit, das klingt jetzt so, als sei ich da schon seit 15 Jahren.
Wenn du gut angekommen bist, fühlt sich das vielleicht so an.
Ja. So ungefähr, manchmal schon. Ja, also es ist ja so, dass man, dass bei mir als leitender Pfarrer neben dem Seelsorgesachen halt viel Verwaltung dazu kommt. Dafür mache ich das nicht. Das gehört halt dazu. Dann Gerichtstermine wahrzunehmen oder Baubesprechungen wahrzunehmen, das ist aber eigentlich nicht mein Job. Aber ich sehe das eher in den Perspektiven, so wie heute Mittag, wenn ich auf diese Beerdigung, zu dieser Beerdigung, die und eine Beerdigung für eine jung Verstorbene mit 46 halten darf und gucken darf, dass die Familie sich gut verabschieden kann, mit den Menschen da zu sprechen. Bei denen saß ich 1,5 Stunden. Es gab viel Raum zum Weinen, zum Erzählen. Also in den Momenten merke ich, okay, genau dafür mache ich das. Das sind halt so diese persönlichen Dinge. Das Begleiten von den unterschiedlichen Lebensabschnitten von Taufe über Hochzeiten, über Beerdigungen bis hin zu Gesprächsangeboten, wenn Leute sich melden und sagen, ich habe da irgendwo so eine Sorge oder eine Not, ich würde ganz gerne einfach mal mit jemandem drüber sprechen. Wenn man merkt, okay, irgendwas ist in dieser Dreiviertelstunde, Stunde Gespräch passiert, dass da jemand, der vorher so auf dem Stuhl zusammengekauert gesessen hat, strahlend lacht, so wie die Frau damals aus diesem Krankenhauskurs, die dann quasi ein paar Tage später, als ich da war, irgendwie sich verändert hatte, einfach durch Zuhören, wo mir vorher signalisiert worden ist, ja, das ist heute genauso schwierig, weil beim letzten Mal, als ich da war, war es das nicht. Also so Situationen sind eigentlich letztlich das Entscheidende und dafür mache ich das auch so gern. Ich nehme dafür auch den ganzen anderen Kram, der damit dazugehört, billigend in Kauf. Also weil das, was ich an positiven Dingen erlebe, einfach sehr viel kostbarer ist als das drumherum.
Wenn du jetzt in dieser Bauchentscheidungserfahrung, die du mehrfach getätigt hast im Laufe deines Studiums, wie du gerade berichtet hast, wenn du diesen Erfahrungen in deinem Leben ein Kapitelnamen geben dürftest, das unter eine Überschrift setzen, wie würde das lauten?
Der Mann, der aus dem Boot ausstieg und das Leben wagte. Weil ich hab den Gedanken, weil ich mich halt sehr deutlich in diesem, ich merke schon, dass man auch aus dem Bauch heraus Dinge gut entscheiden kann, mit dem Vertrauen, dass das schon irgendwie funktionieren wird, wenn man jemand hat, der die Stürme für einen ertragbar macht. Das ist bei mir halt im Glauben halt sehr stark drin verwurzelt, so dieses Gefühl von, ich schaffe eigentlich alles und ich kriege alles hin, wenn ich weiß, wer mir dafür die Kraft gibt. Das sehe ich halt in diesem Seewandelbild für mich halt sehr deutlich.
Für mich auch sehr spannend, dass es eigentlich eine Geschichte war, eine biblische Geschichte, die dich so beeinflusst hat, dass deine Lebensentscheidung in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Da sehen wir wieder, wie intensiv uns Geschichten berühren können und uns leiten können.
Ja, ich glaube, das hat halt viel auch damit zu tun, dass man so Sachen offen sein muss. Wo ist denn da mein Platz in irgendwelchen Geschichten und irgendwelchen Rollen? Und ich glaube schon, wenn man sich irgendwo da gut reinfindet, kann man aus allem, glaube ich, irgendwo was mitnehmen, was einem zumindest mal das Gefühl gibt, okay, in die Richtung würde ich gern gehen oder in die Richtung würde ich nicht gerne gehen, aber da habe ich Ressourcen, da habe ich irgendwelche Kraftquellen und das sah ich halt bei mir in dieser Seewandelgeschichte halt einfach total wieder. Und ich gebe die öfter ganz gerne mal Leuten mit, von denen ich merke, so das Thema Vertrauen oder das Thema Ängste, weil die halt sehr multiperspektivisch ist. Du hast halt diese Basis, mit dem es gibt Sachen, da die machen mich stark zum Gehen, die helfen mir, die Stürme klein zu halten, weil ich weiß, okay, solange ich mich darauf fokussiere, schaffe ich das. Es gibt aber auch diese Erfahrung von, ich muss ja aber da, um das zu schaffen, erstmal aus dem Boot raus, sprich meine Sicherheit verlassen. Also die Richtung kann man mit Leuten gucken. Man kann aber auch eben darauf gucken, was zieht sie momentan runter, was lenkt sie ab. Also da finde ich die halt einfach sehr, sehr kostbar. Und was sind so Stürme, die ihnen begegnen? Also das ist so ein, finde ich, ein sehr kostbares Bild, mit dem man halt sehr, sehr gut arbeiten kann.
Ja. Wie schön, dass du uns diese Geschichte und dieses Bild hier mit in den Podcast gegeben hast.
Gerne.
Wir enden unsere Gespräche immer mit einem Marienstein-Moment, einem Glücksmoment der letzten Tage von heute oder einen Moment, auf den wir uns besonders freuen? Hast du uns einen Marienstein-Moment mitgebracht?
Ja, ich bin stolzer Besitzer eines sehr schönen Balkons. Es ist so einer der großen Pros gewesen, als ich nach Ehmagen gezogen bin. Und der hat nämlich einen herrlichen Rheinblick und einen herrlichen Garten und der ist ja nicht ganz so klein. Ist jetzt auch nicht so riesig groß, aber doch auch nicht ganz so klein. Man kann da sehr schön sitzen, so wie gestern Mittag. Und seit vorletzter Woche Montag habe ich jetzt zumindest mal auch ein bisschen grün und bunt. Mhm. Und jetzt sind es nicht nur Steinplatten und Geländer und Rheinblick, sondern Obst, Gemüse, bunte Pflanzen. Und ich habe gestern noch da gesessen und mir gedacht an meinen freien Tag, oh ja, so Privatier mit Balkon an der Stelle wäre auch ein Job, weil es so schlecht ist.
Und du, Anke? Mein Marienstein-Moment, ganz viele haben am Wochenende stattgefunden. In der Stadt war verkaufsoffen und verschiedene katholische Institutionen haben sich gemeinsam um die Waschbar herum der Bevölkerung präsentiert. Und das Malteser Rikscha-Projekt ist gestartet und das war so herrlich zu sehen, was, ich sag mal, ein Fahrrad, und damit hätte ich vorher nicht gerechnet, was ein Fahrrad für Begeisterung und für Emotionen auslösen kann, von den Chauffeuren und Chauffeurinnen, bei den Mitfahrenden in groß und klein und auch bei den Menschen, an denen diese Rikscha vorbeisaust. Also es war herrlich zu betrachten.
Da schließe ich mich gerne an. Ich habe nämlich in der letzten Woche was Neues gelernt. Rikscha fahren. Ich kann dieses Gerät jetzt fahren. Und wir sind bei der Schulung bis nach Ahrweiler gefahren, an der A entlang bis nach Ahrweiler. Und ich habe die A nochmal aus einer ganz neuen Perspektive kennengelernt. Die ist im Moment so schön grün, mit Osterglocken bewachsen. Die Bäume werden langsam grün. Und das ist einfach herrlich, wenn man
an diesem Rikscha
fährt. Ja, wir hatten einen sehr geübten Rikscha-Fahrer aus Köln, der bei uns zu Gast war und uns das beigebracht hat. Dieses, es ist nicht ganz so leicht, es ist eine E-Rikscha, die hat ein Motörchen, den muss man beherrschen können, aber dann ist es leichter, als ich vorher gedacht habe. Ich war sehr aufgeregt, es hat aber gut funktioniert und das war für mich eine richtig große Freude, dass ich das lernen durfte.
Guckst mich so fragend an.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob wir dich zum E-Rikscha-Fahren werben können. Aber da unterhalten wir uns dann off-topic.
Ich habe mich schon am Rhein mit der Rikscha entlang.
Ja, wir greifen den Gedanken gleich nochmal auf.
Ja.
Wir
haben auch die Frage. Entschuldigung.
Wir danken für deinen Besuch.
Gerne.
Danken fürs Zuhören und würden zum Abschied wieder einladen, sich einmal gut im Hier, Jetzt und Heute zu verorten, nochmal tief durchzuatmen, die Farben, die man eingangs gecheckt hat, nochmal wahrzunehmen. Vielleicht haben sie sich verändert, wenn wir den Spaziergang oder eine Fahrradtour ein Stück begleiten durften mit der Folge heute. Und dann freuen wir uns darauf, dass es bald wieder heißt, übers Leben und eine neue Folge. Tschüss,
bis bald.
Tschüss.